Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB.
Euer BVB-Podcast auf meinsportradio.de. Mit Julius Eid und Christoph Albers.
Voller echter Liebe.
Herzlich willkommen bei BVB-Beben auf meinsportradio.de. Gut gelaunt gehen wir auch in die sechste Folge des Formats, denn wir grüßen auch wie letzte Woche immer noch von der Spitze. Der BVB ist immer noch Spitzenreiter und das nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League. Und das sind genau die beiden Spiele, mit denen wir uns heute auch ausführlicher beschäftigen werden. Nämlich einmal das 4-3 am Samstag gegen Augsburg und einmal der 3-0-Sieg unter der Woche gegen Monaco. Zwei Ergebnisse, die im Endeffekt recht zufriedenstellen, aber gerade das 4-3 nüchtern betrachtet, was bei diesem Spiel wirklich schwer ist und dem Verlauf, lässt natürlich auch einige Kritikpunkte offen. Damit wollen wir uns heute mal versuchen zu beschäftigen. Deswegen auch die späte Aufnahme in der Woche, damit die Euphorie des späten Sieges vielleicht so ein bisschen verflogen ist, man ein bisschen realistischer rangehen kann. Und das wollen wir auch gleich machen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit meinem kongenialen Partner Christoph Albers.
Ja, moin in die Runde.
Ja, moin zurück aus der Runde.
Herrlich.
Ja, ich weiß nicht, wir können eigentlich gleich anfangen. Wir haben ja hier den Sendeplan und diese kleinen Seitenthemen so ein bisschen in die letzten Takes gepackt, dass wir erstmal mit den Spielanalysen anfangen und wir fangen, wie es sich gehört, dann mit dem letzten Spiel an, was wir wirklich ausführlich machen, und das ist heute dann eben Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg, 4-3. Samstag ist es gewesen, schon ein paar Tage her. Bevor wir einsteigen und das Spiel mal nüchtern versuchen zu betrachten, trotz allem nochmal müssen wir vielleicht ein bisschen darauf eingehen, dass es ja am Ende durch den Spielverlauf schon ein sehr besonderes Spiel war. Und vielleicht sollten wir den Emotionen, die da waren, doch ein bisschen Zeit geben hier, dass man mal drüber sprechen kann. Wie hast du das erlebt in den letzten Minuten dann?
Ja, wie kann man so ein Spiel denn auch erleben? Es war sehr, sehr wild und die meiste Zeit hatte ich dann so mittelgute Laune, also gerade so das 3-3 hat mich sehr geärgert. Ich hatte mich schon darüber gefreut, dass Mario Götze ja so eine schöne Geschichte geschrieben hat mit seinem Tor nach seiner Einwechslung im Duell mit seinem Bruder. Das war ja auch alles wirklich ganz nett so für die Schlagzeilen. Ich dachte mir so, das Ding jetzt über die Runden bringen, haben wir auf allem ein Thema weniger. Ja, dann ist Götze wieder so ein bisschen besser da drin und ich glaube, das wäre ganz schön gewesen, hätte auch ein bisschen die Nerven geschont, aber dann kam ja dieses 3-3, mit dem ich mich auch bis heute nicht so anfreunden kann, vor allem wie es entstanden ist. Sah Bürki leider nicht so gut aus, aber sprechen wir sicherlich später nochmal drüber. Dass es dann so lange gedauert hat, das waren ja fast 10 Minuten noch nach der 87. Minute, bis das 4-3 gefallen ist, das war dann wirklich eine sehr, sehr anstrengende Phase. Ja, eher enttäuschende Phase, so, ne? Man hat sich schon langsam damit abgefunden, dass es denn doch 3-3 ausgeht. Aber mit dem Finale war es dann natürlich wieder wunderschön und das war eine ganz tolle Geschichte. Ich freue mich ja eh immer, wenn Paco trifft und wenn das denn genau so passiert, dann ist es umso schöner. Und ich glaube, dann war das die viel zitierte Achterbahn der Gefühle und das war ja dann auch irgendwie ein bisschen bezeichnend für den Saisonstart jetzt von der Borussia und bringt das Ding dann, glaube ich, auch ganz gut auf den Punkt.
Absolut. Es ist nur der Punkt, deswegen habe ich das jetzt mal kurz angesprochen, bevor wir versuchen, das Ganze eben spielerisch, taktisch so ein bisschen zu analysieren, was da passiert ist. Doch so ein Punkt, dass ich glaube, dass die Emotionen großen Einfluss auf den Spielverlauf hatten. Denn was da im Stadion abgegangen ist, schon bei der Götze-Einwechslung, schon bei dem Götze-Tor und dann in den letzten Minuten bis eben zur Erlösung in der 96. Ich glaube, und es gibt ja eh viele Leute, die sagen, das ist schwer in Dortmund zu spielen, alleine aufgrund der Stimmung. Manuel Baum hat jetzt ja aber sogar im Interview gesagt, er musste sich öfter mal die Ohren zuhalten in der Schlussphase des Spiels, dass das schon auch einen Einfluss auf den Spielverlauf hatte und dass man das nicht einfach nur, wenn wir hier das am Reißbrett, natürlich am schönsten Reißbrett der Nation, dem BVB im Reißbrett abgehen, trotzdem vielleicht nicht ganz dem Spiel gerecht wird, weil eben diese Emotionen da schon meiner Meinung nach auch am Ende so getragen haben, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Und das sollte man vielleicht herausstellen, weil diese Bindung zwischen Fans und Spielern gerade in der letzten Saison schon ein bisschen gelitten hat, schon ein bisschen gebröckelt hat. Es war einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie das Ganze endlich mal wieder Hand in Hand so funktioniert hat, wie Dortmund gewinnen sollte. Mit der gelben Wand, mit dem ganzen Stadion im Rücken, das ist das, was Dortmund so besonders macht, und das macht das Spiel für mich auch so besonders. Das wollte ich nur mal vorweg ansagen, bevor wir dann jetzt in den Spielverlauf gehen, beziehungsweise in die Spielvorbereitung erstmal. Wir gucken uns mal ein bisschen an, was bei der Aufstellung los war. Wir haben eine Viererkette gesehen, die sehr, sehr jung ist. Das muss man ja erstmal rausstellen, denn Piszczek war wieder nur auf der Bank. Schmelzer ist ja mit Knieproblemen immer noch gar nicht im Kader gewesen. Leider gibt es da noch keine richtige Meldung, was es genau ist, wie lange das dauert. Denn Schmelzer eigentlich ja aufsteigende Form. Deshalb Hakimi auf rechts, Akanji und Zagadou in der Mitte und Diallo wieder auf links. Das ist erstmal die Grundkette in der Verteidigung, mit der wir reingestartet sind. Wenn man das so gesehen hat, hat man sich vielleicht schon so seine Gedanken gemacht über die Linksverteidigerposition.
Ja, ist ja jetzt auch nicht das erste Spiel von Diallo auf der linken Seite. Wenn man ihn sich als Spielertypus anguckt, ist das sicherlich nicht seine optimalste Position. Dafür fehlt ihm doch einiges. Aber ich denke mal, dass er das zumindest in den letzten Spielen ganz ordentlich gemacht hat. Und dieses Spiel war das dann ja nochmal eine deutliche Klasse schlechter. Von daher kann man da sicherlich in diesem Spiel von einer Fehlbesetzung sprechen. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, vor dem Hintergrund, dass man mit Guerrero ja eigentlich noch einen Linksverteidiger zur Verfügung hätte, der das ja zumindest auch auf sehr, sehr ordentlichem Niveau schon mal gespielt hat. Daher frage ich mich auch, warum man mit dieser Variante nicht gegangen ist. Für mich wäre es natürlich eine mögliche Erklärung, dass man mit Hakimi auf der rechten Seite einen sehr, sehr offensiven Spieler hat, der auch sehr weit vorrückt immer, und dass man vielleicht versucht hat, da ein bisschen Balance zu schaffen, sich sozusagen auch die Möglichkeit einer flexiblen Dreierkette zu ermöglichen. Schwierig zu sagen, was genau denn die Beweggründe von Favre da waren, aber ich bin eigentlich kein Freund davon, einen Spielertypen wie Diallo auf der linken Seite zu haben, zumal da auch gerade in ein paar Spielen in der offensiven Bewegung einfach so viel abgeht, und wenn es dann defensiv auch gar nicht funktioniert, dann hast du überhaupt keine Argumente mehr, ihn da spielen zu lassen. Und um das schon mal vorwegzugreifen, in diesem Spiel hattest du auch eigentlich keine Argumente, Diallo spielen zu lassen.
Gut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass Favre erstmal relativ wenig noch von Guerrero gesehen hat, beziehungsweise Guerrero eventuell einfach nicht die Kraft hat, im Moment von Anfang an zu spielen, weil er eben lange verletzt war. Dazu kommt dann eben, dass er ihn, wenn er ihn eingesetzt hat, eigentlich nicht auf der Linksposition eingesetzt hat, sondern eher auch im zentralen Mittelfeld auf einer Achterposition fast. Und dazu kommt, wie wir jetzt wissen, dass Guerrero dann auch die Länderspielreise jetzt schon wieder abgesagt hat aufgrund von Verletzungsproblemen, dass er vielleicht auch in der Woche nicht voll trainiert hat. Und wenn dann Schmelzer ausfällt, dann wäre die andere Möglichkeit wahrscheinlich nur noch gewesen, Piszczek auf rechts und Hakimi auf links. Dagegen hat er sich dann entschieden, und klar ist Diallo kein gelernter Linksverteidiger. Und das hat man in diesem Spiel definitiv gesehen, da muss ich dir recht geben. Andererseits, gerade auf den Außenverteidigerpositionen, wenn dann eben Schmelzer und Guerrero verletzt ausfallen, sieht man da schon, dass wir da gar nicht so dicht besetzt sind. Anders ist es definitiv im Zentrum, und da machen wir jetzt weiter. Da haben wir nämlich dieses Mal auf der 6 Weigel neben Witzel gesehen. Und das heißt auch im Umkehrschluss, wir können ja jetzt das mal vorgreifen schon, Delaney und Dahoud erstmal auf der Bank, Dahoud dann sogar 90 Minuten auf der Bank, und das waren ja eigentlich, wenn dieses Trio Witzel, Delaney, Dahoud, da haben wir nach den ersten Spieltagen gesagt, die sind jetzt wohl erstmal gesetzt. Weigel hat sich auf jeden Fall in der Ausgangsposition stark verbessert, unter Favre sein Standing verbessert, freut mich, hat auch ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, und ja, Dahoud jetzt erstmal wieder raus nach dem Traumstart.
Ja, es scheint zumindest das erste so zu sein. Man muss ja mal sagen, bei Weigel war es, glaube ich, auch einfach zumindest in der Vorbereitung im ersten Spiel einfach auch eine Frage der Fitness. Ich glaube, dass er auch eher zu Favre ganz gut passen könnte und dass Favre auch sicherlich viel von ihm hält. Hätte man das auch nach den ersten Spieltagen so ein bisschen relativieren können. Aber jetzt ist es natürlich auch immer so eine Frage der Rotation. Ich glaube, das trifft jetzt gerade im Fall Delaney zu, der ja in Monaco von Beginn an gegen Monaco von Beginn an gespielt hat. Jetzt hat Weigel begonnen. Ich denke mal, wird auch Witzel wieder treffen, dass der mal draußen sitzt. Das ist ja so ein bisschen auch die Luxussituation im Kader, dass man da eben durchwechseln kann. Und gerade auf den Sechserpositionen, die ja dann auch großen Belastungen ausgesetzt sind, macht das natürlich auch absolut Sinn. Aus meiner Sicht ist die Variante mit Witzel und Weigl auch eigentlich eine ganz schöne. Beide sehr, sehr gut am Ball. Und das ist sowas, was mich an Delaney öfter mal stört, dass ihm da so ein bisschen die Übersicht und die Ruhe am Ball abgeht, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel das Spiel gegen Nürnberg. Aber da sind Weigl und Witzel natürlich deutlich besseren Varianten. Und wenn du nach vorne was reißen willst und gerade ein ruhiges Aufbauspiel forcierst, wie es ja eigentlich bei Favre meistens der Fall ist, dann glaube ich, ist das schon eine ganz gute Variante. Und da sehe ich dann eben auch Delaney, Witzel und Weigl als bessere Sechser in einem 4-2-3-1-System als jetzt ein Dahoud, der aus meiner Sicht eher ein Achter ist und dann eben auch davon profitiert hat, dass er zu Saisonbeginn auch das 4-3-3-System eigentlich zumeist gespielt wurde. Ich glaube, Dahoud ist vor dem Hintergrund einfach auch in gewisser Weise ein Opfer der Systemumstellung. Aber die Systemumstellung ist natürlich grundsätzlich positiv zu bewerten vor dem Hintergrund, ja, dass es offensiv deutlich gefährlicher geworden ist, seit er das gemacht hat. Und von daher bin ich der Meinung, dass das schon auch so, abgesehen von Dahouds Situation, die richtige Entscheidung ist.
Gehe ich auf jeden Fall mit. Systemumstellung hast du angesprochen. Von 4-3-3 auf 4-2-3-1. Das heißt, vor Weigl und Witzel, meine beiden Lieblings-Youngsters diese Saison, Brun Larsen sowie Sancho auf den Außen und Reus auf der Zehnerposition, auf der er sich jetzt festgespielt hat. Und auf der er sich, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, als glänzender Kapitän und Anführer dieser Mannschaft präsentiert. Und davor etwas, was wir eventuell nicht mehr so oft erleben dürfen von Anfang an diese Saison, nämlich nochmal Maxi Philipp im Zentrum. Einfach dem geschuldet, dass Alcacer wohl zumindest im Training immer noch den Eindruck hinterlässt, eventuell nicht oft über 90 Minuten innerhalb einer Woche gehen zu können. Einfach weil er auch mehrere Jahre nur als Einwechselspieler zum Einsatz kam. Das dürfte sich ja aber jetzt langsam verbessert haben, jetzt nach der Länderspielpause sehr wahrscheinlich, dass er dann auch den Platz, den er sich ja eigentlich schon in seinen 81 Einsatzminuten bis jetzt mehr als verdient hat, einnehmen wird und eben auch als grundsätzlicher Starter in der Formation steht. Schlecht für Philipp, den ich aber eigentlich auch eher auf den Außen sehen würde. Seine angestammte Position eigentlich. Da wird er auch auf Einsatzzeit kommen. Davon ist auszugehen bei der Rotation, bei der Dreifachbelastung. Und deshalb, ja, Philipp vielleicht erstmal für längere Zeit das letzte Mal im Sturm gesetzt jetzt. Und dann ging es halt los über die erste Halbzeit. Wir haben uns jetzt lange an den Aufstellungen aufgehalten. Gibt's auch gar nicht so viel zu sagen wie über die zweite, logisch bei dem Spiel. Aber es ging schon so los, wie ich es erwartet hatte. Ich bin da ja grundsätzlich Pessimist, dass man nach so einer guten Woche wie der letzten dann eben vielleicht wieder was liegen lässt. Und Augsburg hat deutlich besser angefangen für mich als Dortmund. Und auch wieder auf das taktische Stilmittel gesetzt, was schon einige gegen Dortmund gezeigt haben und was in der ersten Halbzeit gegen Dortmund oft für Probleme gesorgt hat. Nämlich die Pressen hoch und Dortmund hat echt Probleme im Aufbauspiel. Trotz allem kam man noch zu einer Chance für Reus. Hätte gepasst, die Vorlage kam von Sancho und das ist ja das, was er im Wochentakt tut. Hätte auch gut ein Tor sein können. Allerdings kommt dann eben das 1-0 und im Gesamtverlauf wohl auch verdient.
Ja, ich denke ich auch. Also die Augsburger haben eine sehr couragierte erste Halbzeit gespielt. Wie gesagt, ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Augsburger gegen einen vermeintlichen Favoriten mutig und sehr gut auftreten. Man denkt da mal an das Spiel gegen den FC Bayern in der englischen Woche.
Da haben sie keine Favoriten mehr.
Jetzt nicht mehr. Damals waren sie ja doch immer favorisiert,
würde ich sagen. Das war der erste Stolperstein.
Ja, aber da haben sie es auch genau vorgemacht, wie man gegen die Bayern zu spielen hat. Und ich würde sagen, dass sie es jetzt ganz gut repliziert haben, sehr, sehr mutig gespielt, hoch angelaufen. Im Prinzip das, was die Gegner am Anfang der Saison schon sehr, sehr gut gemacht haben, zum Beispiel Hannover auch, die Dortmund sehr früh gestört haben. Das ist einfach ein Mittel, was bisher noch ganz gut funktioniert, weil die BVB eben noch nicht die Möglichkeiten hat, sich da gut spielerisch zu befreien. Das ist einfach eine Sache, an der noch gearbeitet werden muss. Ich glaube, dann kann man das auch überwinden, dieses Problem. Ich meine, je mehr Ballsicherheit man entwickelt und je öfter der Gegner feststellt, dass er mit seinem hohen Anlaufen nicht zum Erfolg kommt, desto eher ist er natürlich auch geneigt, zurückzuweichen. Und ich denke mal, sollte sich das noch ein bisschen verbessern über den Saisonverlauf, wird man auch oft kurz oder lang dahin kommen. Aber Noch ist es eben so, dass das Gegner wie Augsburg das gut machen können. Und das ist dann eben auch das, wo die Bundesliga auch so ihre Stärken hat, wenn man mal so die gesamte Breite betrachtet. Da gibt es einfach viele Teams, die zumindest taktisch sehr diszipliniert sind und zumindest auch physisch die Möglichkeiten haben, gut vorne zu stören. Und wie gesagt, Augsburg ist da sicherlich eins der besten Teams, gerade denn auch mit ihren hart arbeitenden Spielern in der offensiven Dreierreihe, also Hahn, Kajubi und Gregoritsch. Und ich würde die da auch mal hervorheben, in Kombination mit Finn Bogason, der das davor auch gut macht. Das hat Dortmund sicherlich vor Probleme gestellt. Das Tor, wie gesagt, ist dann ja auch gefallen und auch in Summe verdient. Wie es gefallen ist, ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Wir können ja gleich mit reingehen in die Szene. War ein Freistoß, glaube ich, vom FC Augsburg, der dann im 16er runtergekommen ist, so kurz vorm Fünfer. Gab es ein bisschen Konfusion. Ich würde sagen, Sagadou sieht am Ende ein bisschen unglücklich aus, weil er nicht so richtig kontrolliert zum Ball kommt. Am Ende kommt der Ball eben dann zu Finn Bogason. Und der bleibt erstaunlich cool vor Birki, schiebt ihn durch die Beine ins Tor. Wie gesagt, hat schon bei seinem Hattrick zuletzt nachgewiesen, wie gut er vor dem Tor ist. Und ich würde sagen, das kann man auch hier absolut sagen, das ist schon sehr, sehr abgebrüht, wie er es macht.
Absolut, wie gesagt, habe ich ja eben schon angesprochen, auch dem Spielverlauf entsprechend gefühlt. Also Augsburg tatsächlich ein bisschen die Überhand zu dem Pressing, kommt dann eben, was viele kleinere Teams mittlerweile in der Bundesliga etabliert haben, hat Augsburg fast perfekt gemacht, zumindest in der ersten Halbzeit. Diese temporäre Manndeckung auf dem ganzen Platz, das heißt, dass man selbst die Verteidiger quasi manndeckt im Spielaufbau des Gegners. Das hat super geklappt und verlangt aber eine hohe Disziplin, hohe Laufbereitschaft, deswegen sowieso Respekt an Augsburg für das ganze Spiel. Wahnsinniger Einsatz, der sich in einem anderen Statistik nicht so wiederfindet, aber dein Statistikpart nach Besprechen des Spiels möchte ich dir nicht wegnehmen, da kommen wir dann zu. ja, zum Freistoß muss man auch sagen, Szene davor war es vielleicht Hand, nach dem Freistoß direkt, dann wird Reus vor den Augen des Schiedsrichters geschubst. Ist das ein Foul, was man abpfeifen muss? Zwei Situationen, die vor dem Tor passiert sind. Ich bin in zumindest einer Dortmund-Gruppe bei WhatsApp gewesen, wo viele Leute sehr wütend waren, meinten, das kann man auf keinen Fall geben. Ich finde schon, dass das beide Situationen sind, die man im Notfall weiterlaufen lassen kann. Gerade wenn der Schiedsrichter es nicht sieht in dem Moment, ist es nicht so, der Videoschiedsrichter zwangsläufig eingreifen muss. Vielleicht auch mit dem Sieg jetzt im Hinterkopf bin ich da dann einfach ein bisschen harmonisch gestimmt und sage, das gehört dann vielleicht immer noch zum Fußball dazu. Und da können wir ja schnell nochmal eigentlich die letzten beiden aufregendsten Szenen der ersten Halbzeit besprechen, bevor wir in eine kleine Pause gehen. Und das sind ja eigentlich die beiden Elfmetersituationen, die dann Augsburg gerne gehabt hätte. Nämlich beide, naja, verursacht kann man jetzt nicht sagen, beide wurden nicht gegeben von Donatzel Sagadou. Gerade die erste Szene schon sehr strittig, oder?
Ich finde, er stellt sich da nicht so wahnsinnig geschickt an. Ich bin sogar geneigt zu sagen, dass ich den gegeben hätte. Ich würde sagen, in Summe hätte ich auf jeden Fall angegeben. Ja, also da muss man sagen, hat Dortmund schon Glück gehabt. Vielleicht das Glück, dass es dann eben beim Gegentor gefehlt hat. Und so gleicht sich das dann auch ein bisschen aus. Also muss man, finde ich, nicht so großartig diskutieren insgesamt. Ich bin einfach der Meinung, den einen kann man schon geben.
Absolut. Den ersten finde ich auch. Gerade wenn man sich die Wiederholung anguckt, sind die Wiederholungen eigentlich auch so eindeutig, dass ein Videoschiedsrichter da die richtige Entscheidung hätte treffen können, eingreifen hätte können und dann hätte man den Elfmeter gekriegt. Ey, ich nehm's. Trotzdem, ich freue mich, das hätte das Spiel nochmal verändert. So ist es nicht gekommen. Klar ist da auch Glück bei und das dürfen wir nicht vergessen in der Analyse von den Dortmund-Spielen im Moment, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Gehört auch sowas dazu. Im Moment klappt vieles, das ist nochmal gut gegangen. Und gut gehen wird auch die zweite Halbzeit. Das kann ich jedem versprechen, der es nicht geguckt hat. Ansonsten kann ich euch zumindest versprechen, wenn ihr schon gesehen habt, dass auch die Analyse hier wieder sehr gut wird. Und die hören wir nach einer kleinen Unterbrechung.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Und willkommen zurück bei BVB. Das war eine kleine Unterbrechung. Die wird uns aber nicht aus dem Konzept bringen. Wir sind genauso wie Dortmund bis zur letzten Sekunde voll fokussiert und das bringt den Dortmund dann auch am Ende dieser zweiten Halbzeit den Sieg. Ob der verdient ist, das werden wir jetzt ausführlicher besprechen können, denn jetzt gehen wir auf die zweite Halbzeit ein und erstmal vorweg, hat schon einfach Spaß gemacht, weil es ein wahnsinniger Schlagabtausch war, etwas, was man in dieser Liga sehr selten sieht. Nochmal das Kompliment an Augsburg einfach auch wiederholt, dass die da so mitgespielt haben und das dann natürlich auch so möglich gemacht haben, dass von Anfang an da so ein Tempo auf beiden Seiten gegangen wurde, etwas, was man der Mannschaft vielleicht vor der Saison gerade noch nicht so zugetraut hätte. Ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch schon bis zur 60. Minute.
Ja, absolut. Also ich finde, das ist genau das, was die Bundesliga dann auch ausmachen sollte. Hohe Intensität und dann das ganze Paket, also eine gute technische Qualität, eine gute taktische Qualität, eine gute physische Qualität. Ja, und dann hast du insgesamt ein gutes Spiel, was sich wirklich sehr, sehr gut gucken lässt. Und also mir kam die zweite Hälfte nicht vor wie 45 Minuten, sondern eher wie 15 vielleicht. Weil man wirklich dann auch Spaß hat. Und ich meine, Tore machen natürlich besonders Spaß und davon gab es natürlich auch eine ganze Menge, aber auch sonst, das Spiel hatte so viel zu bieten und war wirklich einfach sehr, sehr rassig, würde ich sagen. Von daher, da kann man eigentlich wenig zu sagen, wenig Wünsche Hoffnung geben.
Absolut. Das, was man da taktisch besprechen müsste vielleicht, und taktisch ist tatsächlich schwer bei dieser zweiten Halbzeit, ähnlich wie schon bei der zweiten Halbzeit in Leverkusen, wirkt es tatsächlich so, als würde Dortmund wie in bester Klopp-Zeit so einen gewissen Kontrollverlust zumindest des Gegners anstreben, gerade in der zweiten Halbzeit, dann mit erhöhtem Aufwand, aber auch mit der Bereitschaft, Bälle zu spielen, die vielleicht ins Aus gehen, die vielleicht einen Einwurf ermöglichen, der den Gegner dazu provoziert, einen schnellen Gegenstoß danach zu fordern, dass man quasi diese Systemtreue des Gegners so ein bisschen aushebelt, dadurch, dass man geplantes Chaos schafft und genau in diesem geplanten Chaos, was auch ein tolles Wort ist, dann eben seine Spielabläufe in der Offensive wirklich gut durchbringen kann. Das ist wahnsinnig, für mich fast die schönste Art von Fußball. Leider klappt's nicht immer. Sieht man jetzt auch bei Liverpool. Hat man bei Liverpool und beim BVB unter Klopp in Finals gesehen. Klar, kann nicht immer klappen. Aber wenn dieser Kontrollverlust kommt, wenn dann noch das Stadion mitmacht und so, dann ist das Schönste, was man als Fußballfan eigentlich sehen kann. Einfach offenes Visier, Fußballer, die alles aus sich rausholen und die eben nicht in ein enges Korsett gebunden sind, sondern wirklich zeigen können, was sie wollen. Einer davon, der zeigt, was er kann, auf jeden Fall dieses Jahr, ist Paco Alcácer. Bevor wir darauf eingehen, natürlich nochmal ein großes Lob an dich. Wir haben in der allerersten Sendung ein bisschen ausführlicher hast du über ihn gesprochen, hast gesagt, ich glaube, da kommt schon ein guter und du hast auf jeden Fall recht behalten. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Unser Schnäppchentransfer, wenn wir die Kaufoption ziehen. Und zwar in der 60. Minute eingewechselt und dann dauert es natürlich bei Alcácer auch nicht lange, hier nur 2 Minuten, bis Sancho mit seinem 6. Bundesliga-Assist vorlegt und wir das 1-1 machen.
Ja, sehr, sehr schön gespielter Angriff dann am Ende und Alcácer natürlich gleich mit dem Drive da an den zweiten Pfosten zu gehen und den 1 zu schieben. Wie gesagt, genau so kommst du rein, genauso wach ist er und das ist das, was Fabio, glaube ich, meint, dass er den Fußball versteht, dass er wirklich genau weiß, was er zu tun hat. Und dann siehst du dann natürlich auch, dass er jetzt die ein oder andere Saison beim FC Barcelona verbracht hat und wirklich von den ganz Großen gelernt hat. Und ich glaube, da lernst du auch im Training eine ganze Menge, weil du einfach Abläufe siehst, die du sonst in gewöhnlichen Fußballvereinen einfach nicht mitbekommst. Einfach weil die Mitspieler so eine überragende Qualität haben und davon profitiert er jetzt natürlich. Doch ich wollte einen Punkt noch nicht so einfach stehen lassen. Nochmal kurz einen kleinen Schritt zurück zum geplanten Chaos. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Spielart, die dem BVB extrem entgegenkommt. Das ist ja auch, im Prinzip ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diesen taktisch geprägten Fußball so ein bisschen aufzuheben und das Ganze auf die individuelle Klasse oder überhaupt auch die kollektive Klasse ankommen zu lassen. Und im Zweifel ist der BVB, würde ich sagen, 17 von 18 Teams in der Bundesliga zumindest was die rein fußballerische Klasse angeht, deutlich überlegen. Und ich glaube, dann ist es eine ganz gute Möglichkeit, sich von solchen Leitlinien ein Stück weit zu verabschieden, um es dann eben den Gegner in solche Situationen zu zwingen. Und wenn du Spieler eben hast, wie Sancho, wie Reus, wie Brun Larsen, die dann einfach auch brutales Tempo mitbringen, dann hast du eigentlich auch alles, was du dazu brauchst. Weil ich glaube, Tempo ist die entscheidende Waffe, um das denn eben machen zu können, weil es eben eine Qualität ist, die du nicht so einfach kontrollieren kannst. Ich meine, wenn du einfach schneller bist, dann kommst du in Situationen, wo der Gegner keine Lösung finden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel und deswegen ist es auch so wichtig, wie solche Leute wie Sancho neben auf dem Platz zu haben. Und es ist ja auch kein Zufall, dass es genau dann funktioniert, wenn diese Leute spielen. Von daher glaube ich, ist das auch ein Schlüssel, warum es in der zweiten Hälfte funktioniert und warum es in der ersten Hälfte nicht funktioniert. Weil es da eben noch in diesen Korsetten sich bewegt und sich nicht freischwimmen kann und der Gegner zumindest in seinen taktischen Möglichkeiten den BVB so ein bisschen einbremsen kann. Das nur mal so als kurze Anmerkung meinerseits zu dem Thema. Aber ich will eigentlich auch den Fluss hier nicht aufhalten, deswegen würde ich sagen, kommen wir zurück zum Spielgeschehen, zum Tor von Alcacer. Es war ja nicht sein letztes für den Abend, aber bevor er nochmal zuschlagen sollte, waren ja auch die Augsburger wieder dran, nicht wahr?
Absolut, das hat auch ein bisschen irgendwie meine Euphorie dann doch wieder schnell gebremst, weil man ja schon mit den Erlebnissen der letzten Spiele, mit dem 1-1, dann direkt nach der Alcacer-Einwechslung, das war schon so der erste Euphorieschub, es klappt wieder alles. Und auch wenn es fast arrogant klingt, aber so ist es gar nicht gemeint, hat man dann schon fast gerechnet, gut, jetzt drehen wir es halt wieder. So wie immer. Und da sieht man nochmal, was die Augsburger da für eine Leistung abgerissen haben, im Gegensatz zu Teams wie Leverkusen. Hat Augsburg sich da eigentlich überhaupt nicht erstmal schocken lassen, sondern so weitergemacht, als wären sie deutlich dichter am nächsten Tor als Dortmund. Lattenschuss von Finn Bogason. Und in der 72. Minute hat Nicht-Nationalspieler Philipp Max dann auch wieder die Augsburger in Führung gebracht. Und ja gut, auch mittelmäßig verteidigt, wenn man gesehen hat, wie frei er da dann am Ende stand.
Ja, da sieht man dann natürlich eben die Schwächen des ganzen Dings, dass du denn defensiv nicht so gut stehst. Es ist ja auch kein Zufall, dass denn die rechte Seite offen ist, ne? Wo dann eben Hakimi einfach nicht ganz richtig steht, beziehungsweise nicht in den Räumen ist, wo er sein müsste. Philipp Max weiß man ja auch, dass er sehr, sehr offensiv zu Werk geht und auch in dem Spiel natürlich auch seine offensiven Szenen gehabt. Macht da gut auch einen guten Abschluss, kann wirklich nichts mehr machen, aber so kurz nach dem 1-1 sollte man sich natürlich eigentlich nicht in solche Situationen bringen lassen. Das ist auf der anderen Seite aber natürlich auch ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft aufs eigene 2-1 drängt und offensiv alles in die Waagschale schmeißt. Ich finde, wenn es so läuft wie jetzt, ist es ein Kompromiss, den man gut machen kann. Aber gerade in engen Spielen und gerade gegen Teams, die individuell noch stärker sind als der FCA, glaube ich, ist es ein Problem, was man auf jeden Fall angehen muss, weil da kriegst du das dann eben nicht hin, jedes Mal das zu biegen. Aber was mich auf jeden Fall positiv stimmt, ist, dass die Mentalität vorhanden ist und dass die Mannschaft auch so eine Stärke zeigt, dass sie immer weiter aufs Tor geht und dass sie sich auch sicher ist, immer noch was vorne reißen zu können. Und das ist auch wirklich eine absolut positive Entwicklung, wenn man sich gerade die ersten Wochen der Saison anguckt. Und vor dem Hintergrund war ich auch gar nicht mal so geschockt, als das 2-1 fiel.
Vor allen Dingen, weil wir eben nicht nur Mentalität haben, sondern auch Paco. Und Paco hat das ganze Ding dann wieder ausgeglichen in der 80. Schneller Freistoß von Guerrero, der mittlerweile für Brun Larsen ins Spiel gekommen ist, auch mal ein paar Spielminuten wieder gesammelt hat. Man hat ja echt das Gefühl, dass er deutlich mehr abwesend ist als auf dem Feld. Trotzdem clever gespielt, Alcacer macht ihn, wie er im Moment halt wirklich alles macht. Und 2-2 und ja, 10 Minuten noch zu gehen laut regulärer Spielzeit und die Hoffnung war die ganze Zeit da, dass das noch was wird, würde ich sagen. Auf das Tor möchtest du dazu noch mehr sagen oder wollen wir das jetzt so ein bisschen schneller abhandeln erstmal, um zu zeigen, wie schnell es da doch wirklich ging im Endeffekt?
Also zum Tor nur so viel, die schnell ausgeführte Freistoßvariante wirklich top, schnell geschaltet und das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Moment, den man gar nicht mal so oft sieht im Profifußball, obwohl es ja eigentlich durchaus eine Waffe sein kann, finde ich, muss man auch Guerrero loben, so gedankenschnell und auch technisch sauber zu sein, den so zu spielen. Danach Alcacer, ja, er hat das Selbstvertrauen, aber Torwart kann man auch hinterfragen, ne?
Ja, Das wird auch nicht das letzte Mal sein. Und Nein. ist meiner Meinung nach, wenn man Augsburg bis jetzt in dieser Saison beobachtet hat, vielleicht der größte Schwachpunkt dieser Mannschaft und hat sie sogar schon Punkte gekostet, generell die Torhüterposition. Beim 3-2 konnte er dann aber nichts machen. Und das war ja eigentlich schon wie gemalt die Geschichte des Spiels, wie du schon ganz am Anfang angesprochen hast. Sein Bruder Felix Götze in der 64. Minute eingewechselt und dann in der 77. Minute kommt der allseits bekannte Mario Götze für seine ersten Bundesliga-Minuten dieses Jahr auf den Platz und 7 Minuten später macht er ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Tor nach einem auch schon schönen Pass von Hakimi.
Ja, irgendwie für mich ist es ein richtig klassischer Götze, schön eingestartet, sauber Ball mitgenommen, intelligenter Abschluss, eigentlich im Prinzip alles, was ihn ausmacht, eben diese technische Qualität und die Überlegtheit. Das hat mich so ein bisschen an frühere Zeiten von ihm zurückerinnert und ich hoffe, dass ihm das auch nochmal so einen Schwung geben kann für die nächsten Wochen, dass er sich dann auch immer weiter in die Mannschaft spielt. Das könnte ja im Prinzip auch nochmal so ein Kickstart für ihn in die Saison sein. Was finde ich das Schönste bei dem Tor war im Prinzip seine Reaktion darauf. Ich finde, man hat die Freude wirklich angesehen und die Erleichterung, die da einfach mitgeschwungen ist. Das war schon toll zu sehen und deshalb habe ich auch so sehr gehofft, dass es eigentlich mit diesem 3-2 bleibt. Ja, leider war es uns allen nicht vergönnt, aber trotzdem sehr, sehr schöner Moment, finde ich.
Definitiv und vor allen Dingen war es halt auch wirklich der Moment, wo allerspätestens das Stadion am Eskalieren war und ich vom Fernseher und meine Bekannten, mit denen ich während Spielen in Kontakt stehe, alles ist völlig durch die Decke gegangen. Die Geschichte war geschrieben, es war wie gemalt, man hat das Spiel wieder mal gedreht, 3-2 und was jetzt kommt, zeigt denn ja eigentlich, was für ein absoluter Wahnsinn das war, denn wie gesagt, wenn dieses Tor in der 84. fällt, dann ist die Stimmung überragend, dann ist es Wahnsinn, das ist eine tolle Geschichte und die Leute gehen unfassbar glücklich aus dem Stadion, machen unfassbar glücklich den Fernseher auf, also zumindest die BVB-Fans und dann fällt es 3-3 und das war es immer noch nicht und das sollte man sich ins Gedächtnis rufen, wenn ich jetzt so schwärme manchmal, dass das einfach emotional so ein absoluter Wahnsinn war, dass auf diesen Höhepunkt in der 84. dann quasi noch ein absoluter Höhepunkt gefolgt ist. Aber erstmal, wir wollen nicht alles überspringen, 87. eben das 3-3, Gregoritsch nach einer Ecke, Bürki sah nicht besonders gut aus, schwer einzuschätzen, was da genau passiert ist, hat den Ball eigentlich geblockt und dann dreht er sich über die Linie, er ist eigentlich da und mit einer besseren Haltung müsste man den dann vielleicht doch auch noch erstmal weg vom Tor kriegen als ins Tor selber. Ja, und wahnsinnig ärgerlich zu dem Moment auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ich habe es ja schon vorher angesprochen, ich fand auch, dass er da wirklich extrem unglücklich aussah. Insgesamt hat er wieder eine gute Leistung, finde ich, abgerufen, aber das Ding muss man ihm natürlich schon vorhalten. Und wenn du am Ende 3-3 spielst, ist es natürlich auch wirklich ein sehr, sehr bitterer Fehler von ihm. Gut, dass es nicht so gekommen ist, auch vor allem vor dem Hintergrund, dass Bürki denn ja auch gerade in der vergangenen Saison ja auch immer mal wieder Probleme hatte, auch glaube ich, was das Mentale angeht. Von daher ist es auch für ihn, glaube ich, wichtig, dass er so die Stärke bewahrt und mit dem Sieg aus dem Spiel geht. Was natürlich irgendwo auch bedenklich ist, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, dass es dann auch schon wieder ein Tor nach dem Standard war. Ne? Also wir erinnern uns zurück, das 1-0 schon nach dem Standard, jetzt noch ein Tor nach dem Standard, das muss man einfach in den Griff bekommen, weil Standards ja eigentlich auch eine Sache sind, die man verhältnismäßig leicht verteidigen kann. Wo es denn ja auch wirklich auf Konzentration ankommt und wenn man so viele kopfballstarke Spieler auf dem Platz hat, sollte es eigentlich nicht passieren, dass einer wie Gregoritsch, der auch dafür bekannt ist, dass er gut in der Luft ist, sollte da nicht so zum Kopfball kommen können. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass es so als Problem in Erscheinung getreten ist. Ich erinnere zum Beispiel nochmal ein Spiel in Hoffenheim, wo auch immer wieder in der Luft die Duelle verloren wurden. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall eine Sache, an der man noch arbeiten muss, einfach auch um in den noch wichtigeren Spielen einfach da zu sein.
Eine der Punkte, die man auf jeden Fall beim BVB noch verbessern muss, das ist nicht der einzige. Klar, 3 Tore gegen Augsburg zu Hause zu kriegen, das darf nicht der Standard sein. Defensiv hat man wieder sehr geschwommen in den letzten Spielen, obwohl man eben zu Beginn der Saison das Gefühl hatte, dass eigentlich Favres Einfluss erstmal nur diese Stabilität gebracht hat und Probleme in der Offensive. Jetzt hat man die Offensive so im Griff, das aber auf Kosten irgendwie der Defensive und da wird einfach die Arbeit des Trainers weitergehen, betont er ja auch immer wieder selber, da die richtige Balance zu finden und wenn dann beides funktioniert, dann sehen wir uns auf dem Borsigplatz nächstes Jahr. Um das Ganze abzuschließen schnell, zumindest diesen Teil der Spielanalyse. 4:3 Alcacer, direkter Freistoß, 96. Minute. Und da war die nächste große Geschichte geschrieben, noch größer als die von Götze. Alcacer mit seinem dritten Tor, mit seinem Hattrick quasi, na gut, nicht der Lupenreine, aber immerhin in einer Halbzeit. So schnell wie die Tore in den letzten Minuten gefallen sind, konnte man ja gar nicht 3 Tore am Stück schießen, wahrscheinlich, dafür war zu viel los. Er hat trotzdem 3 getroffen, 6. Treffer jetzt in 81 Spielminuten, war ein Freistoß aus 25 Metern, war mittelgut geschossen, kam halb hoch mittig ins Tor. Vielen Dank auch an Lute an der Stelle, dass er diese tolle Geschichte für uns wirklich gemacht hat.
Und ja, auf jeden Fall.
War der Sieg.
Ja, man muss das auch mal so, also wenn man das Tor sich so anguckt, also so verschiedene Punkte. Also erstmal, dass er von da sich traut, den direkt aufs Tor zu bringen. Ich meine, Flanke wäre auch durchaus möglich gewesen. Und vor allen Dingen, ich meine so, ich glaube, das wäre sonst tendenziell auch eher einer für den Linksfuß gewesen, aber egal. Er nimmt ihn sich, hat das Selbstvertrauen und bringt ihn aus meiner Sicht auch relativ gut. Hatte genau über der Mauer den höchsten Punkt, also auch sehr knapp drüber. Somit auch schwer für den Torwart zu sehen, also um Lute da zumindest ein Stück weit in Schutz zu nehmen, aber dass er da einfach das Eck aufmacht, und ich meine, der war jetzt ja nicht mal so nah am Pfosten, ne? Dass er da dann einfach rübergeht und nicht reagiert in der letzten Sekunde des Spiels, kann es halt einfach nicht machen. So, muss man einfach klar festhalten, dicker Torwartfehler, darf nicht passieren, und vor dem Hintergrund muss man sich auch glücklich schätzen, aber immerhin auch gut geschossen und zeigt auch, dass er das Selbstvertrauen hat, was ihn auch so stark macht. Und wir freuen uns, denke ich, umso mehr. Und auch wirklich Wahnsinn, dass er jetzt schon wieder 3 Tore gemacht hat. Also im Prinzip zu Paco kannst du gar nicht mehr viel sagen. Das ist unglaublich.
Absolut. Und glücklich. Es ist öfter gefallen, während wir dieses Spiel besprochen haben. Und das bin ich auf jeden Fall auch nach diesem Ende. Das einfach... Egal was war, wir brauchen jetzt hier nicht darauf eingehen, dass es dann natürlich was zu verbessern gibt, aber es hat einfach wahnsinnig Spaß gebracht, das Spiel zu sehen, und es hat einen wahnsinnig fröhlich gemacht, genauso wie es mich fröhlich macht, dass wir uns gleich nochmal wiederhören nach der nächsten Unterbrechung. Da, habe ich ja schon angesprochen, heute machen wir nicht direkt mit dem Monaco-Spiel weiter, sondern haben die Stoppuhr am Arm und geben Christoph Albers nochmal 2 Minuten für seine kleine Statistikecke. Da könnt ihr euch gleich drauf freuen, bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten, und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Da sind wir schon wieder. Schön, dass ihr auch noch da seid. Wir haben die Spielanalyse, zumindest den Spielverlauf und ein bisschen taktische Einwürfe haben wir durch von dem 4-3 gegen Augsburg. Ich habe gerade die kleine Pause genutzt, um mit Christi mal zu sprechen, dass wir heute da relativ lange für gebraucht haben. Und Christoph hat einen schönen Satz gesagt, nämlich, das ist wahrscheinlich das geilste Spiel der Saison gewesen, das muss man auch mal auskosten. Und ich hoffe, ihr konntet das mit uns gemeinsam nochmal so genießen. Zum Abschluss, wir wollen nicht direkt von dem Spiel weggehen, es war halt auch einfach wirklich zu schön. Wollen wir nochmal über ein paar kleine Daten reden? Ich sehe, Chrissy hat hier sehr viel aufgeschrieben heute. Ich würde mal sagen, trotz allem, weil wir jetzt ein bisschen in Verzug sind, machen wir die wichtigsten Sachen, die du dir da gerne ansprechen möchtest. Und damit sage ich herzlich willkommen zur wiederkehrenden Rubrik bei BVB auf mein Sportradio. Herzlich willkommen zu Christoph Albers Statistikecke.
Ja, es ist mir jedes Mal ein Fest und weil ich nicht so viel Zeit habe, fange ich gleich mal an. Wie gesagt, was ich in diesem Spiel wirklich sehr bemerkenswert fand, wie gesagt, 20-12 Torschüsse zugunsten des BVB, ist ja immer mal wieder so eine Rubrik, wo ich den BVB des Öfteren bemängelt habe, aber so langsam sind wir da, wo wir hingehören. 20 Torschüsse sind ein sehr, sehr guter Wert und wenn dabei 4 Tore rauskommen, ist das schon ziemlich gut. Was angesichts des Spielverlaufs auch sehr, sehr außergewöhnlich ist, dass trotzdem eine Passquote von 84% dabei rausgekommen ist, was ein sehr solider Wert ist eigentlich und was für einen offenen Schlagabtausch wirklich durchaus positiv zu erwähnen ist. Da sind des Öfteren auch so Passwerte unterhalb der 80% üblich. Von daher hat der BVB da auf jeden Fall einen ganz guten Wert erzielt und sollte auch, denke ich, zusehen, dass man da die Passquote oben hält. Ich hatte da nochmal so ein bisschen was rausgesucht, nämlich den Fokus Viererkette. Ja, Viererkette haben wir schon zu Beginn so ein bisschen angesprochen, hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert, gerade Diallo auf der linken Seite, out of his comfort zone, wie ich es beschreiben würde, nur 33% seiner Zweikämpfe gewonnen und das ist dann eben ein Problem. Du hast einen Spieler, der im Prinzip gerade für seine defensiven Qualitäten dort spielt und wenn er diese nicht einbringen kann, ist er natürlich eine gnadenlose Fehlbesetzung, zumal es ihm offensiv auch so ein bisschen abgeht. Seine Passqualität ist alles in allem durchaus okay, aber jetzt auch wirklich nicht herausragend und da steht dann natürlich sein Pendant auf der rechten Seite, Achraf Hakimi, in vielen sehr, sehr doll nach. Hakimi seinerseits auch nicht besonders gut, was zumindest die defensiven Zahlen angeht, hat er auch nicht wahnsinnig viele Zweikämpfe gewonnen, aber hat im Gegensatz zu Diallo immer nach vorne viel angeschoben, hat seinerseits wieder mal 2 Torschüsse abgegeben, ein Assist hat er auch zu verbuchen, zudem 90 Ballkontakt und 88% Passquote, das ist alles ziemlich gut und zeigt auch, dass er da einen gewissen Wert entwickelt hat mittlerweile, sodass man ihm auch die defensiven Schwächen da durchaus verzeihen kann. Wie gesagt, Diallo würde ich da eher als Problem heraussehen. Was noch sehr, sehr interessant war in diesem Spiel ist, dass Akanji, eigentlich würde ich sagen, der beste Fußballer in der Viererkette, nur 62 Ballkontakte hatte, was für einen Innenverteidiger, wie wir alle wissen, ziemlich wenig ist und Ndoye Sagadu dafür ganze 84. Ist ein starkes Indiz dafür, dass der FC Augsburg versucht hat, den Spielaufbau der Dortmunder über Sagadu zu leiten, weil man da sich natürlich dann mehr Ballgewinne versprochen hat als über Akanji. Und das ist auch so eine typische Handschrift von Manuel Baum, eben das, den Spielaufbau natürlich auf einen schwächeren Innenverteidiger zu verschlagern und dann eben mit gezieltem Pressing davor zu gehen. Und das hat über weite Strecken des Spiels auch sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Problem, was der BVB auf Sicht in den Griff bekommen muss. Wenn man dann wieder mit einer Innenverteidigung Diallo Akanji auflaufen kann, glaube ich, kriegt man das ein bisschen eher in den Griff. Dann ist Diallo, der auch ein bisschen spielstärker ist als Sagadu, natürlich eine bessere Alternative. Aber man muss sich sicherlich überlegen, wie man auf kurze oder lange Sicht auch Akanji besser in den Spielaufbau einbinden kann, wenn der Gegner eben versucht, das Spiel über den Innenverteidiger zu lenken. Aber das war es dann auch schon mal. In der Hinsicht, ich will das gar nicht zu weit ausschweifen. Von daher noch ein letzter Fakt, der sehr, sehr schön ist eigentlich. Natürlich zum Ende des Tages zu Paco, der es ganz geschafft hat, stolze 6 Torschüsse in den ein bisschen mehr als 30 Spielminuten abzugeben, was eine wirkliche Fabelquote ist, aber auch zeigt, dass er eben geil ist, darauf die Tore zu erzielen und eben auch aus allen Rohren feuert, eine Qualität, die dem BVB sonst gefehlt hat und noch einmal unterstreicht, warum er so wichtig sein wird.
Absolut, vielen Dank für diese kleine Einlassung. Das war die heutige Statistikecke von Christoph Albers in der bis jetzt schönsten Ausgabe, muss ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen. Fast besser noch als das letzte Champions-League-Spiel der Borussia, das 3-0 gegen Monaco. Da werden wir noch kurz drauf eingehen, ist allerdings ja jetzt auch schon eine Woche her. Wir kennen das Ergebnis und die erste Halbzeit war auch nicht besonders besprechenswert aus BVB-Sicht, denn da kam Monaco meiner Meinung nach deutlich besser ins Spiel. Aber deswegen, wie gesagt, werden wir das jetzt natürlich nicht unter den Teppich kehren, nochmal kurz drüber reden, aber eben nicht so ausführlich, wie es vielleicht bei anderen Sachen dann gewohnt seid. Genau, und ja, wie gesagt, erste Hälfte, was willst du sagen? Der BVB hat echt stark angefangen, fünf bis zehn Minuten gut hoch angelaufen und man hatte das Gefühl, Monaco ist wirklich ein bisschen überfordert. Danach hat Monaco aber relativ schnell das Spiel übernommen. Klar, mit Jardim, der ja jetzt angeblich vor dem Aus stehen soll, eigentlich auch ein sehr guten Trainer, talentierte Spieler, greift noch nicht alles ineinander, sieht man ja auch in der Liga an der Position, die da ist, natürlich auch an den Champions League-Ergebnissen im Endeffekt. Aber erste Halbzeit hat man gesehen, da sind tolle Spieler auf dem Feld, was die Qualität angeht. Man hat schöne Spielzüge nach vorne gesehen und Monaco war die ersten 45 Minuten, stand zur Pause auf jeden Fall die bessere Mannschaft, würde ich behaupten.
Würde ich auch sagen. Wie gesagt, Monaco auch ab und zu mal ein paar Abschüsse gehabt. Ich glaube, Tielemans hat es dann mal versucht aus der zweiten Reihe, was er auch wirklich ganz gut kann. Aber alles in allem stand man zumindest hinten auch gut, hat nicht wirklich viel zugelassen. Seinerseits, ja, wie auch gegen Augsburg, nicht so wahnsinnig viel nach vorne zustande gebracht. Ist so ein gewisses Muster, was uns jetzt ja durch die ganzen letzten Spiele begleitet. Aber wie gesagt, ich bin da schon ganz zufrieden, wenn hinten die Null steht und man zumindest in die Pause sehr stabil reingehen kann.
Absolut, und das hat halt auch wie immer eigentlich völlig gereicht, dass man einfach in die Halbzeit geht und nicht 6 Tore zurückliegt, weil alles andere scheint schaffbar im Moment, muss man ja wirklich so festhalten. Und jetzt möchte ich mich direkt schon mal für die ganze Euphorie entschuldigen, die hier unerträglicherweise den ganzen Podcast beherrscht, aber es ist eine schöne Zeit mal wieder. Es ist wie letztes Jahr vor dem Absturz. Man muss die Zeiten genießen, wenn sie kommen. So oft passiert es dann ja doch nicht mehr. Und nach der Halbzeit ging es wie erwartet los und Brun Larsen wurde eingewechselt, hat, kann man ja nochmal kurz zurückgreifen, gegen Augsburg definitiv nicht sein bestes Spiel gehabt, aber eben hier vielleicht sein bestes nach seiner Einwechslung. Überragend ins Spiel eingepasst, mit Reus wie immer toll im Zusammenspiel, sieht man ja sowieso, dass Reus mit diesen jungen Leuten toll kombinieren kann offensiv und dann kam es eben auch in der 51. Minute schon zum 1-0 in dem Fall. Und das natürlich nach einem Sancho-Assist. Wie soll es anders sein mittlerweile? Also ein Tor, das im Schnitt 19 Jahre alt war. Ein 18-Jähriger, ein 20-Jähriger. Und dafür wirkte der ganze Weg, wie das Tor rausgespielt wurde, schon sehr reif.
Ja, erstaunlich. Wirklich sehr, sehr gut gespielt. Was, glaube ich, entscheidend war in diesem Sommer, war erneut der Laufweg. Brun Larsen startet wirklich brillant, schräg rein in den 16er, ermöglicht somit auch den Pass von Sancho, der das wirklich sehr, sehr gekonnt macht, spielt den Ball durch die Beine in die Schnittstelle oder beziehungsweise dann auch in den Lauf von Brun Larsen. Und der ist, wie wir mittlerweile auch wirklich alle gut wissen, extrem gut im Abschluss. Selbst wenn er die Chance bekommt, dann macht er sie auch in der Regel. Und so auch hier. Von daher wirklich ein toll gespieltes Tor und ein Tor, was auch ja die Qualitäten beider Hauptprotagonisten einmal mehr unterstreicht.
Kann man so stehen lassen. Vor allen Dingen war es eigentlich auch, und deswegen ja schon fast Brun Larsen, der Man of the Match, eigentlich schon der Todesstoß für Monaco. Denn, und da hat man dann einfach in der zweiten Halbzeit gesehen, diese Mannschaft ist im Moment nicht wirklich sattelfest in dieser Saison. Leidet mehr, deutlich mehr als in den letzten Jahren unter den Abgängen. Konnte eben in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel entgegensetzen. Gegen furios aufspielende Dortmunder, Champions League zu Hause, die hatten richtig Bock, zweite Halbzeit sowieso irgendwie unsere Zeit und dann kam ja nach dem Tor eigentlich nicht mehr viel von den Monegassen, nur noch Dortmund im Spiel, Reus große Chance, dann Kamil Glick, einer der erfahrenen Spieler im Monaco-Kader, mit einem Foul gegen Reus und da hat Paco sich den Ball genommen, beziehungsweise, so wie es ausgesehen hat, hat Marco Reus den Ball Paco quasi übergeben mit You Shoot, You Shoot. Eigentlich schon wieder so eine richtig coole, tolle Kapitänsansage irgendwie, zeigt was für ein... Ich bin einfach begeistert von Reus im Moment auch. Paco hat ihn aber, ich glaube, den ersten Schuss diese Saison aufs Tor, den er nicht gemacht hat. Das war schon sehr ärgerlich dann.
Ja, dieser Fall, weil es auch nicht nötig war unbedingt. Finde ich immer gut, wenn ein Stürmer auch das Selbstvertrauen hat, den auch wirklich mit Vollspann zu nehmen und denen so zu schießen. Großes Risiko natürlich dabei, diesmal hat sich nicht ausgezahlt. Ja, aber ich glaube, damit wird er sich nicht allzu lange beschäftigen. Ich denke mal, dass er sich auch den einen oder anderen Elfmeter in Zukunft nehmen wird. Vielleicht nicht unbedingt den nächsten, aber das dürfte ihm nicht sonderlich geschadet haben. Und dass es ihm nicht geschadet hat, hat sich dann ja auch in der Folge rausgestellt. nicht deutlich später, glaube ich, ist dann da auch schließlich das 2-0 gefallen und das hat dann eben auch Paco Alcácer geschossen. In der Zwischenzeit einmal noch eine kurze Chance, Sancho Lupfer übers Tor, auch nicht weiter tragisch, denn wie gesagt, das 2-0 sorgte dann ja schließlich spätestens für Ruhe. Alcácer mit sehr, sehr großer Ruhe, mit großer Überlegtheit vorbei an Subasic und ist dann auch cool geblieben gegen zwei Verteidiger, die dann noch hätten eingreifen können. Am Ende war es alles relativ knapp, aber das zeigt dann eben auch die Qualität.
Vor allen Dingen ist es ja wieder eine der Sachen, wo man irgendwie sieht, dass bei Dortmund gerade viel läuft, weil das echt dieser verschossene Elfmeter für mich schon so, ach Mensch, jetzt verschießt er einen Elfmeter, vielleicht geht dieser Flow jetzt ein bisschen verloren, den er irgendwie gerade hatte jetzt. Aber nein, 5 Minuten, 7 Minuten später macht er halt sein Tor und dann sind die Sorgen auch wieder vergessen. Und das funktioniert fantastisch, diese ganzen kleinen Geschichten eben, auch das erste Nürnberg schon, ne? Die Tore von Brun Larsen, das Tor von Weigel, solche jetzt das Tor von Götze, der Dreierpack von Alcácer im Monaco-Spiel eben, dass er sich kurz danach trotzdem das Tor holt, obwohl er einen Elfer verschießt. Diese ganzen kleinen Geschichten passen im Moment auch einfach wahnsinnig gut und sorgen, glaube ich, auch innerhalb des Teams für so gute Stimmung wie bei mir jetzt hier gerade. Das merkt man einfach und da klappt einfach viel. Und da klappt eben so viel, dass es dann auch nicht bei einem 2-0 in der Champions League bleibt, sondern dass man in der 92. Minute dann eben Marco Reus bringt, beziehungsweise dann eben Marco Reus kommt und noch das 3-0 macht und den Abend wirklich rund macht. Der Kapitän trifft und ja, mein Mann des Spiels, muss man dann trotz allem sagen, Brun Larsen mit einer wirklich tollen Vorarbeit sehr viel Übersicht gezeigt, dass er da Marco Reus im Rückraum anrauschen sieht. Und das war dann der 3-0-Endstand, den wir bejubeln konnten.
Und den du vorher gesagt hast.
Richtig, genau. Das ist sehr wichtig. Da wäre ich fast nicht drauf eingegangen. Aber natürlich, ich habe richtig getippt in diesem Podcast.
Ja, es sollte nicht untergehen, dass wir hier auch durchaus über Expertise verfügen. Ja, ich finde, sonst gewinnt man immer den Eindruck, dass die Tipps ja immer auf alle falsch sind. Aber das stimmt da gar nicht. Also von daher sollten wir das auch durchaus mal ansprechen dürfen, dass du hier absolut richtig getippt hast und damit einmal wieder nachgewiesen hast, dass da auch immer was hintersteht.
Definitiv, das ist ja eigentlich auch unser Podcast-Motto. Da steht was hinter und Klasse ausspielen.
Ja, das sind so, glaube ich, die zwei wesentlichen Themen, die wir haben, ne?
Herrlich. Absolut. Und das macht nicht nur wir, sondern auch der BVB eben toll. Und ja, nach der zweiten Halbzeit ganz klar, eigentlich auch, ja gut, erste Halbzeit, ich weiß nicht, ob man dann von einem wirklich souveränen Sieg sprechen kann, aber im Endeffekt 3-0 in der Champions League gewonnen gegen Monaco. Witzel auch ein tolles Spiel gemacht, kann man sagen. 100% seiner Zweikämpfe gewonnen, 95% seiner Pässe. Ich weiß, ich nehme dir gerade ein bisschen deine Statistiken weg, aber wir wollten ja ein bisschen schneller machen, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal was geklaut. Wir können ja noch ganz kurz über die Champions-League-Situation generell jetzt reden. Es war ja ein Champions-League-Spiel, es war das zweite Champions-League-Spiel in diesem Jahr. Und Dortmund steht mit 6 von 6 Punkten und 4-0 Toren als Tabellenführer da dieser Gruppe.
Ja, und ich meine, wir hatten am Anfang ja schon so ein bisschen Sorge, als wir mal drüber gesprochen haben, aber gerade nach dem Brügge-Spiel, aber so sieht das schon ganz gut aus. Und vor dem Hintergrund, dass auch Atletico gewonnen hat, sieht es umso besser aus, ne? Die beiden Duelle mit Atletico werden, denke ich, darüber entscheiden, wer erst und wer zweiter wird. Ich sehe da jetzt nicht so große Gefahr, dass der BVB da noch ausscheiden könnte. Gerade wenn sich die beiden Teams jetzt Monaco und Brügge nochmal gegenseitig die Punkte wegnehmen, zum Beispiel in einem Unentschieden, ja, dann sieht es auch schon ganz schön schlecht aus für beide und ich kann es mir durchaus vorstellen, zumal beiden auch einfach die Qualität fehlt. Von daher, glaube ich, können wir sogar schon davon ausgehen, dass es eventuell vorzeitig fürs Achtelfinale reichen könnte, einfach weil Monaco auch nicht auf der Höhe ist, wo sie eigentlich sind.
Und weil man sich in der jetzigen Form auch im Vergleich der jetzigen Form durchaus vorstellen kann, dass vielleicht bei den Duellen Atletico Dortmund beide Male die Heimmannschaft gewinnt. Das heißt, dass man da sogar Punkte mitnehmen könnte.
Definitiv.
Also und wenn man gegen Atleti 3 von 6 Punkten holt, dann ist man eigentlich weiter.
Ja, also wieder 9 Punkte werden in dieser Gruppe auch definitiv reichen. Davon gehe ich fest
natürlich
aus.
Das werden wir jetzt nicht ausführlich besprechen, aber obwohl natürlich beide anderen Gruppengegner jetzt nochmal vielleicht andere Impulse haben, Brügge wahrscheinlich einen sehr schlechten, denn ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, heute der Trainer wurde verhaftet anscheinend in der groß angelegten Razzia im belgischen Fußball. mehrere Spitzenvereine, hunderte Funktionäre wurden irgendwie durchsucht und Ivan Leko, mein Ivan Leko, wurde anscheinend abgeführt. Also was da jetzt die genaue Situation ist, wird wohl erst die nächsten Tage zeigen. Aber das kann dem Team natürlich schon sehr schaden, vor allen Dingen, weil er taktisch auch zum Beispiel gegen Dortmund eigentlich einen guten Job gemacht hat. Selbst gegen Atletico. Ja, das ist vielleicht schlecht, aber natürlich gut für uns dann im Endeffekt. Und Monaco steht ja auch kurz vor einem Trainerwechsel. Das heißt, es ist trotz allem einfach sehr wichtig, dass wir jetzt eben diese 6 Punkte und auch eine sehr schöne Tordifferenz mit 4:0 mitgenommen haben. Und auch die Champions League bis jetzt absolut zufriedenstellen, auch da Spitzenreiter. Wir sind absolut zufrieden, wenn wir jetzt in diese letzte Pause gehen, oder?
Absolut. Aber wer weiß, vielleicht wurde der Herr Leko auch, wie bei dir, geschehen, ja, einfach vielleicht verwechselt. Wer weiß das schon?
Dann ist er ja morgen wieder auf freiem Fuß und ich twitter den Gag nochmal. Das ist doch ein Deal.
Ja, das wäre auch eigentlich, das wäre auch berechtigt, weil er letztes Mal ja, glaube ich, nicht den Anklang bekommen hat, den es eigentlich verdient hätte. Der war ja wirklich einfach gut.
Ja, ist die Geschichte meines Lebens, ne? Dass dann doch die wirklich guten Gags untergehen und morgen sagen dann alle, die Statistikecke von dem Christoph war ja schön. Na, aber was willst du machen? So, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir gehen in eine kleine Pause und hören uns gleich nochmal wieder bei BVB auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de.
Und ein letztes Mal willkommen zurück bei BVBeben auf meinsportradio.de. Gerade habt ihr wahrscheinlich Werbung für einen anderen tollen Podcast auf meinsportradio.de gehört, der vielleicht fast so gut ist wie unser. Wer weiß es schon. Auf jeden Fall, falls da darauf hingewiesen wurde, dass man diesen Podcast bei iTunes abonnieren kann, dass man ihn vielleicht mit 5 Sternen bewerten kann, dann kann ich euch sagen, das kann man auch mit unserem Podcast tun. Und ja, abonniert uns da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Gebt uns 5 Sterne, wenn ihr uns gewogen seid. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Da gibt es nicht nur die Infos, wenn die neue Folge raus ist, sondern auch ein paar andere Infos immer mal nebenbei, wo sich zum Beispiel unsere beiden Moderatoren vielleicht noch in anderen Podcasts rumtreiben, dass man die vielleicht auch weiterverfolgen kann. Da jetzt noch mal ein kleines bisschen Werbung. Ich werde gleich noch bei Auf die Zirbelnuss, dem Mein-Sport-Radio-Podcast von über den FC Augsburg zu Gast sein und denen erklären, warum sie denn gegen uns verloren haben. Und auch morgen bei 90 Plus on Air bin ich nochmal dabei mit Malte Asmus. Und ja, da könnt ihr uns gerne auch folgen, gerne auch uns beiden. Die Infos, wo wir auf Twitter zu finden sind, findet ihr zum Beispiel auch auf unseren Autorenseiten. Einfach auch, weil wir uns sehr über Feedback freuen, meldet euch. Vielleicht habe ich ja die Idee, dass man auch mal einen Gast einladen könnte hier aus unseren Followern, mal mit dem ein bisschen reden könnte, wie der die Borussia gerade sieht. Also es könnte sich lohnen für euch, wenn ihr auch mal ein bisschen Redezeit haben wollt. Das war jetzt der ultralange Merchandise-Blog von mir für BVB, direkt nach dem Werbeblock für einen anderen Podcast. Könnt ihr euch entscheiden, was euch besser gefallen hat. Bevor wir das Ganze aber mit sowas abschließen, wollen wir dann doch lieber noch einen kleinen Ausblick wagen und nochmal über 1-2 andere Themen reden. Wir machen den Ausblick wirklich ganz kurz. Ich tippe euch einfach, wie die nächsten Spiele ausgehen werden. Und dann wisst ihr Bescheid. Also erstmal haben wir Länderspielpause. Können wir noch mal kurz was zu sagen, wahrscheinlich, weil ich schon in der ersten oder zweiten Folge mit dir drüber gesprochen habe, dass ja Dortmund erschreckend wenig Nationalspieler irgendwie abgestellt hat in die A-Mannschaften. Es hat sich jetzt schon wieder ein bisschen verändert, denn Alcacer ist wieder bei Spanien dabei und Sancho erstmals für England. Er dürfte seinen Marktwert steigern. Gut für uns, Alcacer findet immer mehr Selbstvertrauen wieder, auch schöne Sache. Reus bleibt zu Hause. Knieprobleme, scheint aber nichts Schlimmes zu sein und das wollen wir jetzt auch wirklich mal hoffen.
Ja, also ich muss sagen, bei Reus bin ich auch eigentlich immer relativ doll beruhigt, wenn er bei der Länderspielpause zu Hause bleibt. Der kommt da sonst so wieder kaputt wieder. Ne? Von daher, glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt, dass er jetzt auch mal seine Pause bekommt, sich ein bisschen pflegen kann. Glaube ich, da haben wir tatsächlich auch mehr davon, als wenn er jetzt zumindest fitter zur Nationalmannschaft fährt. Ich glaube, das ist auch mal ein guter Schritt zur richtigen Zeit und das scheint ja nicht nur auf ihn zuzutreffen. Gab ja auch wieder bei der Deutschlandmannschaft eine ganze Absagenwelle. Das ist ja auch kein Zufall. Von daher glaube ich, müssen wir uns da keine großen Sorgen um seine Gesundheit machen. Was die anderen beiden Spieler angeht, für Sancho ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, erstmals für England nominiert zu sein. Ist aber natürlich auch wieder dann konsequent, wenn man den Weg von Trainer Southgate sich anguckt. Hat jetzt ja auch wieder ein, zwei gute junge Leute dazugeholt neben Sancho. Ich denke da an James Maddison von Leicester und auch Mason Mount von Derby County. Also die entwickeln dann eine ganz, ganz spannende Mannschaft und da darf natürlich Sancho auch nicht fehlen. Und ich denke mal, Alcácer, das dürfte keinen mehr groß wundern, der hat sich das einfach verdient. Und Spanien schwimmt jetzt auch nicht so wahnsinnig in guten Mittelstürmern, auch wenn sie da deutlich besser aufgestellt sind als die Deutschen, aber für den Alcácer in der Form haben sie, glaube ich, auch mal Platz frei.
Und hoffentlich geht da auch der Lauf weiter und es kommt niemand verletzt zurück, sondern vielleicht mit noch breiterer Brust. Das könnte uns ja in der nächsten Zeit dann helfen. Die nächste Zeit ist erstmal das Ligaspiel beim VfB Stuttgart. Und das ist relativ schwer einzuschätzen, wenn man ehrlich ist. Das ist meine Ausrede vorweg, falls der Tipp jetzt doch nicht hinkommt. Stuttgart ist eigentlich gerade Tabellenletzter, hat aber Korkut entlassen und jetzt Weinziel an den Start gebracht. Und man kennt die Geschichten von Effekten, die ein neuer Trainer haben könnte. Wie ein Tabellenletzter ist der Kader von Stuttgart jetzt auch nicht wirklich bestückt. Es könnte ein deutlich schwereres Spiel werden, als die Vorzeichen anzeigen.
Ja, absolut. Ich meine, man betrachtet jetzt mal, kleiner Rückblick auf den Montag, ähnliches Szenario, Tabellenführer Köln gegen den Tabellenletzten Duisburg. Duisburg mit neuem Trainer Lieberknecht, zack, gewonnen. Ne? Also man sollte das sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen und es gibt auf jeden Fall genügend Warnsignale. Von daher glaube ich, dass die Borussia sich A, gut darauf vorbereiten wird, aber B, auch kein leichtes Spiel zu erwarten hat.
Ja, absolut. Und dann möchten wir natürlich auch noch deinen Tipp dazu hören. Wie schlägt sich denn Dortmund gegen Stuttgart? Kann die Spitze verteidigt werden?
Ja, also ich meine, ich kann jetzt ja schlecht auf die Niederlage tippen. Ich denke schon, dass da was geht. Ich sag, es wird ein enges Spiel, deutlich enger, als ich jetzt vor dem Trainerwechsel hätte angenommen. Ich sag trotzdem 3-1 hinten raus, glaube ich, wird es dann noch das dritte geben.
Ich bleibe beim 3-0. Hat gut geklappt beim letzten Spiel, was ich getippt habe. Zweitens, Stuttgart, ja, gerade mit Weinziel auch einen Trainer geholt, der jetzt nicht für absolute Offensivfeuerwerke bekannt ist. Da sehe ich tatsächlich fast eher die Schwäche der Schwaben als in der Defensive, wenn man sich den Kader auch anguckt. Deshalb, die Zeit wird nicht reichen, um da wirklich was auf die Beine zu stellen. Dortmund hat die zweite Halbzeit wieder feuerfrei im Tank. Tor werden die Schwaben auch nicht machen, das heißt ein Sieg mit 3-0 wird drin sein.
Ja. Hätte ich nichts gegen.
Anders sieht es dann vielleicht am darauf folgenden Mittwoch aus. Das Spiel wollen wir vielleicht noch kurz vorweg tippen, obwohl das noch eine ganze Menge hin ist und wir bis dahin wahrscheinlich auch schon wieder eine Folge aufgenommen haben. Da halten wir euch auch auf Twitter auf dem Laufenden zum Beispiel. Es geht gegen Atletico in der Champions League und das dürfte auf jeden Fall mal eine richtige Herausforderung werden.
Oh ja, Gott sei Dank ein Heimspiel, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Vorteil. Wer Atletico kennt, weiß, dass sie gerade zu Hause ihre große Qualität haben. Von daher könnte gerade, glaube ich, im eigenen Stadion was gehen, vor allem mit den Fans im Rücken, wenn sie genauso performen von den Rängen wie jetzt am Wochenende. Aber es wird natürlich alles andere als einfach. Man wird natürlich auch ein bisschen sehen müssen, wie Atletico sich in der Zeit entwickelt. Waren ja zuletzt auch eigentlich ganz gut drauf. Ich würde aber mal auf ein vorsichtiges 1-1 tippen.
1-1 ist schon sehr gut. Aber wir wollen nicht dasselbe tippen. Und ich möchte auch richtig tippen. Nee. Wir bleiben bei 3 Toren, aber wir machen 2-1 für Dortmund.
Okay.
Ich möchte einfach, dass dieser Lauf weitergeht, solange es geht. Und dass meine Laune bei Podcasts weiterhin so gut sein kann. Wir hatten ja auch schon andere Zeiten, um es mal nett auszudrücken.
Das dürften doch keine 3 Wochen her sein.
Nee, es war vor 2 Wochen her. Das sind englische Wochen, können halt auch gut laufen. Dann sind es sehr viele Siege in so kurzer Zeit, dass man alles andere vergisst. Das ist ja auch mal schön. Genau, abschließen wir das Ganze mit so einem kleinen, ich werde das mal in Form einer neuen Rubrik, die wir jetzt hier aus dem Boden stapeln, nämlich dem abschließenden Newsflash. Ich werde mal ein paar kleine Sachen, die noch um den BVB passiert sind, verlesen. Du kannst dich dann ganz kurz dazu äußern. Wir machen das so quasi wie so ein, wie nennt man das, Rapid-Fire-Interview.
Ich glaube, ja.
Und dann gehen wir direkt rein in den Newsflash. Und zwar, Jadon Sancho verlängert bis 2022 ohne Ausstiegsklausel. Ein tolles Zeichen, dennoch hört man jetzt schon wieder viele Gerüchte, logischerweise nach den tollen Auftritten, wer alles interessiert sein könnte, von einer Rückkaufklausel bzw. einer Klausel im Vertrag, dass Manchester City zugreifen kann, wenn andere bieten und kaufen würden, dass sie denen dann quasi überbieten dürfen, das Recht haben sie. Trotzdem denke ich, kann man sagen, das ist schon ein Zeichen, dass er mehr als ein Jahr noch bleibt, oder?
Davon ist fest auszugehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn so kurzfristig verkauft, vor allem wenn man überlegt, dass er jetzt ja auch noch nicht so wahnsinnig alt ist. Also ich meine, der hat noch so viele Jahre vor sich und ich glaube, dass der BVB zumindest noch ein, zwei Jahre auf jeden Fall das richtige Pflaster für ihn sein wird. Und ich würde ihn gerne 2 oder 3 Jahre noch beim BVB sehen. Und ich meine, mit seinen 18 Jahren, ne? Also wenn er mit 21 den nächsten großen Schritt macht, glaube ich, reicht das immer noch. Von daher können wir, glaube ich, uns doch auf ein paar gute Jahre mit ihm freuen.
Sehr schön. Wir kommen zum nächsten Punkt, der eigentlich ungefähr dieselben Zutaten hat, nämlich eine gute Vertragssituation für Dortmund und wilde Gerüchte. Paco Alcácer spielt bis jetzt toll, 81 Minuten, 6 Tore, hat eine Kaufoption in seinem Leihvertrag, dass Dortmund 23 Millionen plus eventuell 4 Millionen Boni an Barcelona zahlt und damit Alcácer fest verpflichtet. Ein Folgevertrag bis 2023 scheint schon ausgehandelt. Dennoch spuken nach den ersten Leistungen jetzt schon Gerüchte rum, dass Real Madrid zum Beispiel interessiert ist. Auch Paco Alcácer, sollte er gekauft werden, wird wohl nicht direkt dann zu Real wechseln und wir können die Fans beruhigen, oder Chrissy?
Ja, das Gerücht halte ich für groben Unfug.
Ja, mehr muss man eigentlich auch nicht sagen. Ich wollte es trotzdem mal abarbeiten, weil es tatsächlich auch meine lächerlichste Schlagzeile der Woche war. Ne? Das wird nicht passieren. Ja. Nicht im nächsten Sommer, wenn er gekauft wird, dann wird man ihn halten und er ist ein absoluter Schnapper und in 2 Jahren kann man auch noch Geld machen, wenn es sein muss. Aber der wird nicht direkt wieder gehen, da bin ich mir ganz sicher. Und abschließende Frage, Chrissy, Podcast zu Ende. Wären wir jetzt eigentlich Meister?
Wie wir letztes Mal festgehalten, das ist noch ein bisschen früh, ne? Aber ach, weißt du was, ich will einfach ja sagen. Ich finde, wir dürfen ja auch mal optimistisch sein. Also ja, auf jeden Fall. Also den Balkon sollte man schon mal reservieren. Je früher dran, desto besser. Frühbucher und so. Das sollte eigentlich schon mal jetzt in die Wege geleitet werden.
Sehr schön. Ihr habt's gehört. Das BVB-Team, ihr trefft uns auf dem Vorsichtplatz im nächsten Jahr, wenn wir die Meisterschaft feiern. Bis dahin werden wir noch viele schöne Folgen rausbringen. Freuen uns, wie gesagt, über euer Feedback. Bleibt uns gewogen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst, Chrissy. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute.
Mir geht es nicht anders.
Und damit schöne Länderspielpause. Wir kommen ganz bald wieder, versprochen.
BVB. Euer BVB-Podcast auf meinsportradio.de mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.